Tagesspiegel.
Ich habe extrem viel Spaß daran, wenn ich überrascht werde. Aber ich bin kein Experimentierer. Also wenn mir einer um die Ecke kommt und sagt, du musst unbedingt das Schlumpfeis mit Nougat probieren, dann denke ich mir schon, boah, Kotzi, Kotzi, Würg, Blau und Braun sind zwei Farbwelten, die kriege ich nicht zusammen.
Hallo aus Berlin, hallo von der S-Bahn-Station Halensee, wo ich heute einen der besten und bekanntesten Köche treffe, nämlich Tim Raue. Tim Raue ist ein Berliner Original, kann man sagen. Er ist in schwierigen Familienverhältnissen in Kreuzberg groß geworden, war Teil einer kriminellen Jugendgang und hat sich dann hochgearbeitet. Von Gourmillot wurde er bereits als Koch des Jahres ausgezeichnet. Sein Kreuzberger Restaurant Tim Raue zählt aktuell 2 Sterne und zu den 50 Besten der Welt. In der Ringmann sprechen wir unter anderem darüber, wie ein 280.000-Dollar-Wein schmeckt und wo es in dieser Stadt den besten Döner gibt. Außerdem sprechen wir über Tim Raues ganz persönliche Geschichte und über die Frage, wie man randalierenden Jugendlichen von heute eine Perspektive bieten kann. Eine Runde Berlin mit Tim Raue. Los geht's.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
So, wir sitzen. Tim Raue.
Guten Morgen, wollte ich gerade sagen,
willkommen.
Aber es ist ja abends. Ja.
Es ist Abend. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir freitags abends eine Ringbahnrunde drehen.
Ist da irgendwas Besonderes, weil Wochenend- und Feierabendverkehr
naja,
ist?
So, die meisten Menschen, ja, würde ich sagen, läuten das Wochenende ein und erleben was. Zerstören wir jetzt deinen Freitagabend?
Nein, überhaupt gar nicht. Für mich spielen Tage schon seit Jahren keine Rolle mehr. Also das ist egal, welcher Tag es ist. Der einzige, den ich vielleicht ein bisschen ausnehmen kann, ist der Sonntag. Mhm. Weil sonntags natürlich kaum E-Mails reinkommen, kaum jemand telefonieren möchte und er einfach ein Tag ist, der mir die Möglichkeit gibt, mal so ein bisschen abzuschalten und runterzukommen.
Du wolltest jetzt an der S-Bahn-Station Halensee einsteigen. Warum Halensee?
Ich wohne in der Nähe. Man sagt, glaube ich, heutzutage fußläufig dazu. Mhm. Und da ich ein sehr effizientes Kerlchen bin, versuche ich immer den kürzesten Weg von A nach B zu nehmen. Und das war Halensee. Also es ist jetzt nicht so, dass das meine Standard-Einstiegsstelle ist, geschweige denn, dass ich passionierter S-Bahn-Fahrer bin.
Weil Taxi einfach effizienter ist.
Naja, da geht es eher darum, dass man unterscheiden muss zwischen der öffentlichen Person, Tim Raue, dem Küchenchef, der auch die Kleidung trägt, als würde er jetzt kochen wollen, und Tim Raue, der privat dann unterwegs ist. Den Unterschied können die Menschen nicht machen, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen und dementsprechend da die Schwellenangst oder so nicht da ist. Und Bus zu fahren, U-Bahn zu fahren, bedeutet dann halt Selfies zu machen, sich mit Menschen auseinandersetzen zu müssen. Und da ich jede Zeit über den Tag nutze, von dem Moment, wo ich aufstehe, bis ich ins Bett gehe, um eben Arbeit zu erledigen, die ich habe. Ich habe so ein paar hundert E-Mails jeden Tag, ich habe ein paar Dutzend Telefonate, die ich führen muss. Ist das natürlich so, dass ich, wenn ich im Taxi fahre mit einem Fahrer, den ich kenne, die Chance habe, eben das zu erledigen, weil da Diskretion ist und ich keine Zeit verschwende.
Bist du jetzt gerade von zu Hause dann aber gekommen?
Ja.
Was mich brennend interessiert ist, was hat der private Tim Raue zu Hause im Kühlschrank? So als Standard-Goodies?
Also pauschal viel nichts. Ich koche seit Unzeiten nicht mehr, weil das für mich tatsächlich eher eine Belastung ist. Ich arbeite viel, sehr viel, von sehr früh morgens bis sehr, sehr spät abends und ich gehe total gerne essen. Ich habe unfassbar viel Freude daran, in ein Restaurant zu gehen, bewirtet zu werden. Ich mag das einfach auch, dann rauszugehen, das erledigt zu haben und nach Hause zu gehen. Also zu Hause ist für mich der privateste Ort überhaupt, weil ich selbst Freunde und auch die Familie nicht wirklich einlade, nach Hause zu kommen, sondern das
ist,
im Endeffekt ist das meine Höhle. Das
aber
ist
wer, wer darf dann zu
meine
dir?
Meine Frau.
Das war's.
Ja, und der Hund. Also, okay. Aber das ist kein Ort, an dem wir uns jetzt mit Freunden oder so treffen, sondern das ist wirklich so der absolute finale Rückzugsort.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Das heißt aber, wenn du Menschen triffst, dann triffst du die irgendwo in Lokalen oder triffst du einfach keine Menschen, weil du keine Zeit hast?
Doch, doch, ich treffe jeden Monat im Schnitt, ich habe das mal für mich ausgerechnet, so 1.500 bis 2.000 Menschen eben in den Restaurants, wenn ich auf mein Kreuzfahrtschiff Restaurants bin und so. Und das ist schon so, dass ich viele treffe. Wenn ich dann Menschen treffe, die ich gerne habe, also tatsächlich meine Freunde, die Familie, die Nächsten, dann ist es so, dass ich sie meistens bei sich zu Hause treffe oder wir treffen uns in einem Restaurant, wir gehen essen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mal einen ganzen Tag 8 Stunden Zeit habe, um jemanden zu treffen und mit ihm Zeit zu verbringen, also außer mit meiner Frau, sondern das sind dann halt ein paar Stunden. Also ich kann, selbst wenn ich Urlaub mache, habe ich immer noch 3 bis 4 Stunden Arbeit am Tag, die ich einfach erledigen möchte. Also nicht nur muss, sondern auch möchte. Ich mache das gerne. Ich definiere Arbeit auch anders als viele anderen Menschen. Das ist Teil meines Lebens. Das ist einfach was, was ich sehr gerne mache und mit dem ich für mich nicht nur eine Berufung, sondern auch eine Bedeutung für mich selber definiert habe. Und das ist eben über das Kochen hinaus mittlerweile eben das, dass ich andere inspirieren, motivieren kann, dass ich ausbilde, seitdem ich 21 bin. Das ist sowas, was mich wirklich stolz macht, weil ich weiß, dass ich die Tugenden, die mir meine Großeltern weitergegeben haben, diese wunderbaren preußischen Tugenden von Demut über Aufrichtigkeit, über Fleiß, über Ehrgeiz, dass ich all das weitergeben kann, neben den kochkulinarischen Tugenden, die ich habe.
Wenn du von diesen Tugenden in Preußischen sprichst, also Ordnung, Fleiß, dass Dinge funktionieren, musst du da nicht in einer Stadt wie Berlin eigentlich kirre werden? Mit all seiner Dysfunktionalität und ich weiß nicht, man wartet irgendwie 3,5 Monate auf einen Bürgeramtstermin, weil es nicht funktioniert und solchen Dingen?
Natürlich finde ich das grausam. Also ich finde es wirklich grausam, deswegen ist für mich die ideale Stadt nicht mehr Berlin, aber es ist eben meine Heimat und das ist so ein bisschen, finde ich, wie Familie. Du kannst dir das nicht aussuchen, du kannst sie nicht einfach aus deinem Leben im Normalfall ausschließen, sondern musst dich auch mit ihr arrangieren. Aber deswegen ist Singapur meine Stadt. Ich habe Anfang der 2000er dort sehr viel Zeit verbracht und das hat mir sehr viel Freude gemacht und Singapur ist für mich viel mehr das Ideal. Es ist eine extrem, also auch von der Regierung her sozial geprägte Stadt, wo es wirklich darum geht, dass es auch den Schwächsten gut geht. Aber es ist auch eine Stadt, in der Leistung enorm belohnt wird. Und das ist ein System, was ich sehr schätze, weil ich komme von ganz unten. Ich bin in Kreuzberg groß geworden am Schlesischen Tor. Und da war es eben so, dass du Angst hattest, überhaupt eine Perspektive haben zu können oder überhaupt die Möglichkeit zu haben zu einem sozialen Aufstieg. Und das ging nur über Leistung. Deswegen ist Leistung für mich bis heute sehr, sehr positiv behaftet.
Über die Kreuzberger Geschichte können wir vielleicht später auch noch mal kurz sprechen, aber vielleicht einmal noch, um kurz bei Berlin zu bleiben. Wenn du sagst, Singapur ist deine Stadt.
Im Herzen bin ich Kreuzberger. Das werde ich immer bleiben. Und das ist, glaube ich, auch für mich sinnbildlich, was ich mir im letzten Jahrzehnt erarbeitet habe. Ich kümmere mich um, heute sagt man so schön, die Bubble, in der ich lebe. Das heißt, ich würde nicht versuchen wollen, Berlin zu verändern. Ich würde nicht versuchen, in die Politik zu gehen oder mich in Bereiche einzumischen, bei denen ich weiß, dass das eine Sisyphus-Arbeit ist, die sowieso niemals nie realisiert wird. Sondern wir machen das in unseren Betrieben, dass wir da gucken, wo können wir unterstützen, wie können wir die Menschen dort unterstützen, wo können wir helfen, wo können wir mit den Netzwerken, die wir aufgebaut haben, zum Beispiel zu Ärzten, dass halt die Mitarbeiter nicht Wochen oder Monate lang warten müssen, um einen Arzttermin zu kriegen. Da ist man halt bescheuert als Gastronomin, wenn man eben den Arzt da hat, seiner Wahl, sei es jetzt der Urologe und halt sagt, hör mal zu, ne, schöne Grüße, Champagner aufs Haus und übrigens, ich habe ja deine Mobilnummer, darf ich dir da auch noch ein paar andere Termine machen, außer den für mich? Und das sind so Sachen, die ich früh begriffen habe, dass das ganz gut funktionieren kann.
Wie oft stehst du eigentlich noch im Restaurant selbst in der Küche?
Du sprichst ja vom Restaurant, ich habe 8 davon. Und,
von deinem Tim Rau-Restaurant am Checkpoint Charlie.
Das ist nicht nur meins, sondern das ist auch zum Beispiel was sehr wichtig ist. Das mache ich mit Marianne zusammen, Marianne Wild. Wir haben jetzt im letzten Jahr 30 Jahre gehabt, die wir das Leben miteinander verbracht haben. Zum Großteil privat, aber immer beruflich. Und dort bin ich, würde ich sagen, so 100 Tage im Jahr auf jeden Fall. Das bedeutet dann aber auch nicht von morgens bis abends, sondern ich komme rein. Ich habe dort einen Küchendirektor, ich habe einen Küchenchef. Wir haben einen Restaurantmanager, wir haben eine Prokuristin mittlerweile. Das ist ein Unternehmen, was zigtausende von Gästen mit Abermillionen Umsatz hat. Und das wäre traurig, und das ist auch übrigens eine sehr deutsche Sicht, das wäre traurig, wenn dieses Unternehmen von mir abhängig wäre. Sondern da bin ich sehr amerikanisch geprägt. Das Ding muss laufen, am allerbesten 24/7, also im Endeffekt jeden Tag den drauf hat, jeden Tag in der Woche Kohle, Kohle, Kohle machen. Das geht nach deutscher Gesetzgebung eben mit Arbeitszeiten und Regelzeiten nicht, aber...
Tim Rau, das 24-Stunden-Restaurant.
Das wäre schön. Also das ist ja das große Problem, dass Hochkulinarik in Deutschland, weil wir uns von den Franzosen haben inspirieren lassen, eher ein Kulturgut ist. Ein Kulturgut bedeutet, dass es subventioniert wird. Und das war in den 80ern ganz schlimm, in den 90ern ist es ein bisschen besser geworden, in den 2000 und 2010ern, aber ein Sterne-Restaurant hat sich vor 30, 40 Jahren null selbst getragen. Ja, also es gab ganz, ganz wenige. Und dann wurde es immer schlimmer, dann sind die in Hotels abgewandert, weil das halt komplett fremdfinanziert und subventioniert war. Mittlerweile ist das sehr, sehr schön in der Entwicklung. Es gibt sehr viel Individualität, was schlussendlich bedeutet, dass also selbstständige Gastronomen und Gastronomen Betriebe führen, die sie auch so anpacken von Anfang an, dass sie damit Kohle verdienen müssen, dass sie keine Sponsoren und Investoren haben. Und das bedeutet auch, dass das, was sie machen, extrem von Herzen kommt, weil sie natürlich den Gast glücklich machen möchten, weil sie Geld verdienen müssen.
Wobei, wenn wir gerade über wie gut trägt sich so eine Spitzengastronomie finanziell sprechen, ist es ja gerade eigentlich eher eine Krisenzeit. Also unser Gastrokritiker Bernd Mattis, der hat letztens auch irgendwie einen Artikel darüber geschrieben, der hat geschrieben, ein Geschäftsmodell am Abgrund, weil einfach ganz viele Probleme gerade da sind von irgendwie Corona, Inflation, Personalmangel. Jetzt kam die Mehrwertsteuer mit 19% noch oben drauf. Hast du manchmal Sorge, die Sterneküche, die Spitzengastronomie könnte aussterben?
Nein, aussterben ist eine Dramatik, die ich nicht sehe. Aber es ist definitiv so, dass viele Parameter gegen uns sprechen. Und die Pandemie war definitiv in der Entwicklung der letzten 40 Jahre, die ich in der Gastronomie nahezu erleben durfte, definitiv der absolute Punkt am Ende. Also wenn du ein offizielles Berufsverbot hast, was ja nicht nur uns ereilt hat, aber wir sprechen jetzt über die Gastronomie, aber zum Beispiel auch Künstler, die aufgetreten sind, musikalische. Aber gerade jetzt auch die Gastronomie, ein sehr sozialer Ort, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter, weil die Arbeitszeiten herausfordernd waren, sind sie heute übrigens nicht mehr, das ist eine Mehr. Die Bezahlung ist auch deutlich besser geworden, aber du hast Stress. Und das ist was, was die meisten Menschen immer wieder gerne verdrängen. In der Gastronomie ist es so, geht dir ja wahrscheinlich selber auch so, wenn du essen gehst mit 5 Freunden, jeder möchte eine andere Vorspeise, einen anderen Hauptgang. Das ist in der Küche nicht so leicht zu bewältigen. Da musst du als Dirigent oder Dirigentin am Pass dann zusehen, dass 5 völlig unterschiedliche Essen vom gegrillten Fleisch, gedämpften Fisch, einer veganen Vorspeise, alles zur gleichen Zeit kommt. Und das ist Stress. Und diesen Stress, den musst du irgendwie kompensieren. Und das tust du halt, wenn du in einem sozialen Umfeld eingebunden bist, wo die anderen dich mit auffangen, du vor und nach der Arbeit mit denen Zeit verbringst. Und wenn dir das verboten wird, dahin zu gehen, du diesen Menschen nicht mehr hast, die Gäste nicht mehr hast, auf einmal komplett auf Null runterfährst, das ist so, als würdest du ein Rennpferd zum Traben schicken und 2 Jahre später wieder ranholen und sagen, so, und jetzt gewinnst du mir aber direkt den ersten Lauf hier. Das funktioniert nicht. Und der Fachkräftemangel ist was aber alle angeht, da muss ich nur unseren Klempner fragen, meine Friseurin fragen, die haben alle seit Jahren Fachkräftemangel. Dass wir dann 12% weniger Steuern hatten, war echt super für uns, aber es war halt nur ein kurzes Zeitfenster. Und wir haben zum Beispiel ganz klar und sofort gesagt, wir sind gar nicht in der Lage, 12% zu kompensieren. Wir können jetzt nicht dem Gast 12% schenken. Wenn wir eine 12% Marge hätten, ja, dann würde ich nur noch lachen und feiern, aber das ist eben nicht so, sondern es ist eine einstellige Prozentmarge und manchmal ist die ganz, ganz knapp bei 3 oder vielleicht sogar nur 4% und jeder Unternehmer weiß, du brauchst im Jahr 5-6% deines gesamten Gewinns, den du eigentlich reinvestieren musst, damit dein Betrieb weiterkommt. Ja, also das heißt, 12% ist kranker Scheiß gewesen. Und das mussten wir draufhauen. Und das bedeutet natürlich für viele Gastronomen auch jetzt, dass sie einen beschissenen Januar hatten, teilweise schon beschissenen November und Dezember, weil die Jammerei in den Medien sowieso sehr groß ist. Und ich glaube, das ist was wir auch so ein bisschen für die Zukunft uns annehmen sollten, ist, dass wir nicht alles, was medial gespielt wird, was eben heute nicht mehr nur Print ist. Ne? Früher war meine Lektüre am Sonntag der Tagesspiegel am Sonntag. Und es gibt gab kaum eine Alternative zu der Information, die ich drin habe. Heute kannst du Sachen googeln, du hast den Fernseher, da hast du einen Newskanal, der 24 Stunden läuft. Du kannst auf dem Tagesspiegel, kannst du auf Facebook folgen, du kannst ihm auf Instagram folgen. Also das heißt, du hast so viele Sachen, die dich beballern. Und da sollte man dann auf aufpassen, dass wenn es zum Beispiel über die Mehrwertsteuer ging, das wurde auf so vielen Kanälen gespielt, dass du es eben nicht einmal gelesen gelesen hast oder gehört hast, sondern du hast es im Bewegtbild gehört, du hast es im Podcast, du hast es im Radio, du hast es gelesen. Und dann, wenn du das 5 oder 6 Mal hast, dann ist das wie so ein Tetris-Spiel. Da kommt ständig was auf dich zu und du musst das verarbeiten und denkst, um Gottes Willen, diese Mehrwertsteuer, die ruiniert alles. Nein, sie ist sehr nervig und definitiv kein Spaß. Aber im Leben gehört es dazu, dass du Probleme hast und du musst Lösungen finden.
Aber ich meine, der Punkt, der ja schon sozusagen mit auch eine Rolle spielt, Mehrwertsteuer wird wahrscheinlich in großen Teilen einfach umgelegt. Die Leute müssen im Zweifel mehr zahlen. Gleichzeitig haben wir die Inflation. Die Leute können sich weniger leisten. Also im
und
Zweifel
die Krise,
wird Essen gehen.
Die Krise, ganz wichtig, die Krise. Die Menschen leiden unter den wirklich grauenhaften Kriegen, die wir haben, die uns eigentlich ja nicht betreffen im Direkten, aber unsere Stimmung definitiv.
Das heißt?
Der Mensch ist viel vorsichtiger auszugehen. Er braucht einen wirklichen Anlass. Also das ist Jahrestag, Geburtstag und man merkt das, weil solche Tage, egal an welchen Wochentag sie fallen, eher am Freitag und Samstag zelebriert werden und du hast dann ein Problem, unter der Woche das Restaurant vollzukriegen, weil eben Business-Meetings nicht da sind. Unser Flughafen ist noch nicht wieder auf vor der Pandemie-Niveau. Vor allen Dingen sind die Touristen, die herkommen, das wissen wir dank Visit Berlin, auch vor allen Dingen umsatztechnisch, glaube ich, noch knapp 20% von dem entfernt, was wir vor der Pandemie hatten. Und das sind natürlich einfach auch die Hauptklienten, denn wir haben mittlerweile zum Peak letztes Jahr 26 besternte Restaurants in Berlin gehabt. Wo ich angefangen habe mit der Ausbildung 1991, gab es 3 Restaurants. 3. Ja, und wenn man die Relation sieht, dann weiß man auch, das ist nicht angestiegen, weil so viele Menschen hier in Berlin jetzt mehr und gerne kulinarisch essen, sondern weil zum einen natürlich Berlin viele Menschen aus Westdeutschland hatte, die hierher gezogen sind, aber vor allen Dingen die Touristen. Die Touristen haben in den letzten 15, 20 Jahren, das haben wir Klaus Wowereit zu verdanken, der diese Stadt nach außen hin absolut internationalisiert hat und da einen Boom in der Hotellerie und in der Gastronomie losgetreten hat. Das haben wir ihm zu verdanken. Und da hängen wir noch im Tal. Das muss erst wieder zurückkommen.
Du hast gerade über die Sterne-Restaurants gesprochen. Ich bin da auf einen Artikel nochmal gestoßen vom Spiegel vom letzten Jahr. Da stand drin, in Deutschland gibt es 334 Sterne-Restaurants, 12 Küchenchefs heißen Michael, 11 Thomas, 10 Daniel und 9 sind Frauen. Ist es tatsächlich so, dass das noch ein komplettes Männermetier ist, die Spitzenküche?
Das ist für mich eine Frage, die sich mir nie im Leben gestellt hat.
Aber vielleicht auch, weil du keine Frau bist?
Natürlich bin ich keine, aber kann ich es beeinflussen? Interessiert es mich? Nein. Ich bin in Kreuzberg groß geworden. Für uns war das egal, ob was Männchen, Weibchen ist, welche Religion es hatte. Das Geschlecht hat nie eine Rolle gespielt. Das ist ein Thema deiner Generation und der davor. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wie gesagt, für mich ist das völlig unrelevant. Ich habe mit Marianne, seitdem wir 18 und 19 sind, teilen wir unser Leben. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, dass sie eine Frau und ich ein Mann bin. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, dass wenn wir jemanden einstellen, ob der ein Mann oder eine Frau ist und wie wir die bezahlen, sondern es ging immer nur pur nach der Leistung. Das ist ein Generationsthema, was ihr habt, was mich null betrifft.
Wie viele Frauen arbeiten bei dir in der Küche? Ich glaube, ihr seid insgesamt 35
ist
Leute, oder?
Ist völlig unrelevant. Frag doch mal, wie viele Männer im Nagelstudio beim Vietnamesen um die Ecke
aber
arbeiten.
Aber kann ich doch trotzdem, ist das, die Frage ja, kann man ja trotzdem beantworten.
Nee, habe ich keine Lust drauf, weil das dein Thema ist, es ist nicht meins. Wirklich nicht. Ich finde es so ermüdend, so langweilig und so desinteressant. Und ich möchte in meiner Küche nicht zwischen Männern und Frauen trennen. Das mache ich auch im Service nicht. Ich sage auch nicht, wie viele Frauen und wie viele Männer am Service arbeiten. Es sind Menschen. Das sind für mich immer Menschen. Ich kategorisiere anders als du.
Aber glaubst du nicht am Ende, dann können wir das Thema auch gerne dann beiseite legen, wenn du nicht drüber reden willst, aber glaubst du nicht am Ende, dass es auch eine Frage ist von... Wen fördert man? Also ich sag mal zum Beispiel Dalat Kambu, kennst du wahrscheinlich auch, Köchin hier in Berlin vom Kindi, die sagt, sie würde im Zweifel bei gleicher Qualifikation, würde sie erstmal eine Frau einstellen, einfach deshalb, weil sie weiß, dass sie
fühl es im Zweifel ich mich diskriminiert von ihr.
Ist es so, ja?
Natürlich, wenn ich eine gute Leistung bringe, warum nimmt sie mich nicht? Wirklich, nochmal, warum denkt ihr nicht in Menschenkategorien? Warum? Und dann fängst du nämlich auch an zu sagen, wo kommst du her? Welche Hautfarbe hast du? Weißt du, wenn du so wie ich mit Arabern, Griechen, Türken dann gelernt hast, es gibt nicht den Türken, sondern es gibt Kurden, es gibt welche, die aus Anatolien kommen, welche, die aus Istanbul kommen. Also warum zur Hölle soll ich die unterscheiden? Sie sind für mich alles gleichwertige Menschen. Ich unterscheide, du bist lahmarschiger als der andere, du bist sauberer als der andere, du hast eine Perspektive oder nicht. Männchen oder Weibchen oder dann auch trans oder welches Geschlecht die Menschen auch haben wollen, ist mir wirklich wurscht. Da habe ich überhaupt gar keine Vorurteile.
Wie genau guckst du dann, ob du die Leute einstellst? Also was, du hast gerade schon gesagt, lahmarschig, das gibt es einen Furchtbar. Test, wie man schnell merken kann, ob jemand lahmarschig ist oder nicht?
Ja, das merkst du an den Augen. Du merkst immer an den Augen binnen einer Minute, ob jemand schnell, smart und flott ist. Du merkst, ob er Probleme hat, in welcher Art auch immer. Ich habe ja mehrere hundert Mitarbeiter oder Menschen, die für mich arbeiten. Und was du merkst, ist, wenn das anfängt mit, ich komme zu spät, meine Tante ist gestorben, es ist dann die siebte oder achte Tante und man weiß, das haut nicht mehr hin, dann gibt es meistens auch Geldprobleme oder so. Und das ist so ein Flackern in den Augen. Ich brauche wirklich eine Minute, um zu wissen, ob jemand gut oder böse ist, ob er reinpasst oder nicht passt. Und jedes Mal, wenn ich den Kompromiss gemacht habe, dann habe ich es eigentlich immer intuitiv gewusst und dachte, wir brauchen jetzt zwei Hände, also nimm ihn oder sie. Und das war für den Arsch. Ich erinnere mich gerade, weil wir hier sitzen, an eine Begebenheit, die mich sehr geprägt hat, wo ich schwerst enttäuscht war in meinem Leben. Da war ich noch relativ jung, also so vor 20 Jahren muss das gewesen sein, Ende 20, Anfang 30. Da habe ich einen Auszubildenden gehabt, bei dem ich wusste, dass er... Der kam aus dem gleichen Hood wie ich, aus dem gleichen Kiez, dass das eine große Herausforderung wird. Weil wenn du ohne Strukturen aufwächst, hast du ein extremes Disziplinproblem. Und wenn du eben damals in der Sterne-Gastronomie gearbeitet hast, hast du 16 Stunden gearbeitet. Darunter konntest du es vergessen. Und das kostet viel Kraft, viel Energie. Ne? Dann schläfst du an deinen freien Tagen nur, um das hinzukriegen. Und ich wollte den wirklich fördern und habe damals ein Messerset geschenkt gekriegt, was 2000 Mark wert war. Und ich wusste, dass ich den irgendwie übermäßig motivieren muss. Ich konnte ihm kein Fußballtrikot von seinem Lieblingsspieler besorgen und habe gesagt, hier, bevor ich das nehme, das schenke ich dir. Ja. Du hast noch 2,5 Jahre vor dir. Go for the cup. Hol's. Mach's. Und dein ganzer Stolz. Und was ich vergessen hatte, war, dass ich in diese Messertasche meine Visitenkarte gelegt hatte. Also da hast du so ein Fach drin, wo du was reinschieben kannst. Und das habe ich halt gemacht. Und da war meine Visitenkarte drin. Und dann ist der am Samstagabend losgezogen, ist S-Bahn gefahren, hat die Tasche mit dabei gehabt. Und am Sonntag klingelt ganz früh mein Telefon. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Bin natürlich immer rangegangen, weil ich ja nie wusste, worum geht's. Ist jemand krank? Ist die Kühlung ausgefallen? Ist irgendwas im Laden? Und dann rief mich jemand an, den ich nicht kannte, der in der S-Bahn diese Messertasche gefunden hat. Bin mich da hingefahren, hab die abgeholt, hab natürlich einen Finderlohn gegeben. Und dann haben wir am Dienstag wieder gearbeitet und er kam zur Arbeit, so als wäre nichts gewesen. Und ich so, ey, ja, und was machen wir heute? Lass uns doch mal schneiden üben. Du hast ja unterschiedliche Messer und dann können wir mal... Da hat er eine Story erzählt. Wirklich, also Märchen war gar nichts dagegen. Und so, und das hat dann noch ein paar Wochen gehalten und dann war leider der Weg zu Ende, weil er eben diese Disziplin an sich selber, diese Selbstdisziplin, auch dieses bisschen Kasteien nicht hingekriegt hat.
Aber wie lernt man das? Wie lernt man Disziplin, wenn man es eigentlich nicht kennt, sag ich
mal? Wenn man die Prägung nicht hat, dann ist es in meinem Fall einfach so, dass man sich sehr enge Linien schafft. Du kannst dir das vorstellen wie eine Autobahn, die eigentlich dreispurig ist. Also du hast immer die Chance, mal zu wechseln, mal auszufahren. Und wo man dann einfach die Leitplanken nimmt und sie auf eine Spur begrenzt. Und keine Ausfahrt rechts und links für die nächsten 1000 Kilometer.
Kannst du das bei einem konkreten Beispiel mal sagen, wo du dir deine Autobahn geschaffen hast?
Naja, erstmal natürlich in der Arbeitsdisziplin. Also das heißt, ich habe angefangen in der Ausbildung und wir mussten noch stempeln. Das heißt, du bist morgens reingekommen, Schicht ging um 6 los und eigentlich wäre um 14 Uhr Feierabend gewesen. Aber wir hatten so einen miesen Chef, der hat um 14 Uhr uns einmal stempeln lassen und dann kam die zweite Runde. Und das ging dann bis 22 Uhr und das waren lange, lange Tage. Und dazwischen ging es natürlich, ach, ich werde nie vergessen, immer die Spargelsaison. Hölle auf zwei Beinen. Weil beim Spargel kam jeden Tag ein Leiterwagen, also ein Leiterwagen ist 2 Meter hoch und da sind dann ein paar hundert Kilo Spargel drauf und die mussten wir schälen und standen draußen und das ist ja immer so Mai, Juni, das kann auch noch relativ kühl sein und wenn du so ein paar hundert Kilo Spargel schälst, dann frisst dir die Säure die erste Hautschicht vom Unterarm, ne? Weil du hältst halt die Spargelstange und schälst. Das haben wir dann damit kompensiert, dass wir Klarsichtfolie drum gewickelt haben und du wirst natürlich irgendwann müde und fängst an und schälst eine Kiste Spargel in 15 Minuten, dann gehst du runter bis auf 11 Minuten, also das natürlich mit der Stoppuhr, um dich selber anzufeuern und am Ende des Tages bist du bei 20 Minuten, weil du keinen Bock mehr hast. Und um das zu kompensieren, weil die Köche kommen immer aus der Küche, ne? Ist ja ein Saisongemüse und marschieren raus, um das Allermenü zu kochen. Also in dem Moment, wo sie es brauchen, sind dann erscheint, ey, du musst schneller machen, Wir haben jetzt noch 50 Mal Spargel und das reicht noch gar nicht und so. Dann halt wieder wirklich zu sagen, komm jetzt. Und für mich gibt es ein visualisiertes Bild, was mich extrem geprägt hat. Das ist ein sehr umstrittenes Sportlerduell, Jan Ulrich gegen Lance Armstrong. Und die haben halt die Etappen bei der Tour de France genommen, natürlich auch bei anderen Rennen, aber Tour de France habe ich mir gerne angeguckt. Und du musstest eigentlich nicht die ersten 180 von 200 Kilometern gucken, weil da sind alle gleich gefahren. Und dann geht es den Berg hoch und dann trennt sich Spreu von Weizen. Und die beiden sind ganz, ganz oft bis zum Schluss da gewesen. Und wenn es dann um den letzten Kilometer ging, dann ist Jan Ulrich sein Programm durchgetreten, weil der war ja komplett noch so auf, du musst das machen, aber nur das und hast deine 600 Watt und die trittst du durch. Und Lance Armstrong hat wie auch immer es geschafft, sich mental in einer absoluten Ausnahmesituation, der Tank war schon lange leer, die Batterie war leer, die 100% waren aufgebraucht, nochmal aufzustehen, aus dem Sattel zu gehen und 5-6 Mal dermaßen in die Pedale zu treten, dass er gewonnen hat. Und das ist etwas, was ich gemacht habe.
Waren aber auch beide gedopt, muss man am Ende sagen.
Natürlich waren sie das, aber es waren fast alle im Feld gedopt. Und mir geht das eher um die mentale Stärke. In dem Moment, wo alle anderen müde sind, nochmal aufstehen zu können. Das, was man dabei ignoriert, und das habe ich leider auch gemacht und habe es bitterböse bezahlt, ist, wenn du mal 130% leistest, und das kannst du leisten, möchte aber der Körper diese 30% wiederhaben. Das heißt, du musst im Endeffekt danach wieder Ruhephasen einleiten, wo du diese Energie bekommst. Das
und
ist ein
hast
bisschen
du die?
Wie ein Trafo. Das habe ich natürlich nicht gemacht und dann habe ich mit 26 angekettet am Herd, umgefallen, also es ist schwarz vor Augen gewesen, ich war weg. Ich hatte mir eine Immunkrankheit eingefangen, eine Viruskrankheit, die Sarkoidose heißt und die eigentlich nach 3-4 Monaten den gesamten Körper, also die inneren Organe, ausschaltet. Und du hast halt Symptome, die ich immer hatte, Magen-Darm-Probleme, Müdigkeit, du warst immer erschöpft. Und ich habe das so weit getrieben, dass ich dann in eine Privatklinik gefahren wurde, glücklicherweise, wo mich alle Ärzte untersucht haben, keiner wusste, was das ist. Und der letzte war der Dermatologe. Und ich hatte so vom Fuß hoch über den ganzen Oberschenkel, sah das aus wie so ein Leopardenmuster, war meine Haut gefleckt. Und der meinte halt, das ist also die wunderbarste Sarkoidose, die er je gesehen hat. Und er hat gesagt, das kriegen wir schnell weg, aber wir warten jetzt noch übers Wochenende. Ich würde sie unheimlich gerne am Montag mit in den Hörsaal nehmen, in den Hörsaal der Klinik, damit meine Studenten sehen, wie Sarkoidose aussieht, weil es kennen die nur aus dem Buch, dass das so ausgeprägt ist,
weil
normal nimmt
sogar
man das mit.
Anschauungsmaterial.
Ja, gewesen. Und dann habe ich 5 Monate lang Hardcore-Kortison gekriegt, bin auf 130 Kilo angeschwollen und habe aber mit diesem sehr harten privaten Break einfach gelernt, danach viel, viel besser auf meinen Körper zu hören.
Hast du es wirklich gelernt?
Definitiv. Also ich habe danach dann noch ein paar, wie sagt man heute so schön, Burnouts gehabt. Also dass ich einfach am Ende war. Und da habe ich immer wieder den visualisierten Trafo-Gedanken. Also wenn ich sehr müde bin, sehr down bin, dann denke ich mal, okay, dann fängst du morgen mal langsam an. Arbeitest mal nur 6-8 Stunden, machst einen Break, dann nochmal 3-4. Am nächsten Tag kannst du schon auf 10, dann 12-14, damit du dich langsam wieder auf dein Niveau bringst.
Aber ist das das, wo du sagst, als mittlerweile Chef von wahnsinnig vielen Leuten, achtest du auch so ein bisschen drauf, dass das denen vielleicht nicht passiert, dass sie nicht den gleichen Fehler machen und sich so lange überarbeiten, bis sie am Ende angekettet umkippen, sage ich mal.
Ich habe es mir selber ausgesucht, das darf man nicht vergessen. Ich war, selbst wenn ich angestellt war, hat mich nie interessiert, was meine Chefs gewollt haben. Wenn die gesagt haben, wir würden gerne mit dem Fiat ein Kartrennen gewinnen, ich wollte mal die Formel 1 gewinnen.
Aber am Ende kannst du ja jetzt auch Vorbild sein für andere wiederum. Weißt du, die sagen, Tim Raue hat es so gemacht.
Das mag sein, aber ich bin kein Role Model. Das werde ich auch nie sein. Dazu verlange ich von mir viel zu viel. Was ich mache, ist, dass ich denen nicht assoziiere, dass sie das zu leisten haben, was ich zu leisten habe. Und dass ich sie eben versuche, nicht zu überfordern. Aber da sind wir mit Sarkoidose weit entfernt oder Burnout, sondern das sind kleine Dinge, die ich gelernt habe. Ich bin jemand, der sehr aufs Psychosomatische achtet. Wenn du dich zum Beispiel schneidest, ist das ein Zeichen für mangelndes Selbstbewusstsein. Und wenn ich in die Küche komme und sehe, dass einer 2 oder 3 Pflaster hat, gehe ich sofort hin und will wissen, ob er zu doof war, mit der Reibe eine Kartoffel zu reiben oder ob er sich bei 3 unterschiedlichen Momenten binnen kurzer Zeit 3-mal geschnitten hat. Und dann weiß ich, dass er sich nicht wohlfühlt. Und dann frage ich ihn nicht, was er falsch gemacht hat, sondern frag uns sofort, was haben wir falsch gemacht? Was passt an dem Arbeitsplatz nicht? Kommt er mit seinem Vorgesetzten nicht klar? Das gibt es übrigens ganz oft. Und dann kannst du es, was sehr schön ist in der Küche, so machen, dass du ihn einfach auf einen anderen Posten setzt, weil eine andere Abteilung ganz andere Herausforderungen hat. Also der Garde-Manger zum Beispiel, die Vorspeisen, da geht es darum, dass du am Anfang des Abends extrem gefordert bist. Du musst sehr feinteilig arbeiten, du kannst aber auch sehr viel vorbereiten. Während zum Beispiel der Saucier, wo Fisch und Fleisch gemacht wird, der kann nicht ganz so viel vorbereiten. Der muss dann im Abend sehr viel garen à la minute. Da brauchst du eine ganz andere Mentalität und dann switche ich hin und her und guck immer, wie sind die Leute gepolt, wie können wir das machen.
Ich habe gesehen, ganz aktuell habt ihr zwei Stellen ausgeschrieben, nämlich einmal Runner und Pâtissier, glaube ich. Und habe gelesen in dieser Beschreibung, die da drin stand, dass gesucht werden Individualisten mit eigenem Kopf, die Liebe zu Essen und Trinken verbindet und das Gas sowie Gast geben. Und da dachte ich, suchst du Leute auch ein bisschen danach aus, dass sie so ticken, wie du tickst? Also ich habe zumindest in diesen zwei Sätzen mir eingebildet, einen Tim Raue rauszulesen.
Ja, oder Marie-Anne Wild, weil wie gesagt, wir machen das zusammen, aber es bedeutet einfach, wir möchten niemanden stromlinienförmig. Wir sind kein Fünf-Sterne-Hotel, wir haben keine Doktrin, die wir vorgeben, in der alle mitzuschwimmen haben, die uniformiert sind, sondern wir suchen wirklich Menschen, die eigen sind. Und wir geben ihnen auch einen Raum, in dem sie arbeiten und leben können. Und das bedeutet auch, ihnen das Vertrauen zu geben, dass wir ihnen nicht alles vorgeben. Das ist jetzt beim Foodrunner eher untergeordnet, weil der muss Tabletts von der Küche in den Gastraum tragen und das relativ schnell. Der kriegt ständig Ansagen, die er sich merken muss, die für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, erstmal denkt, sind die bekloppt. Ne? Aber 24 Position 1 Lachs, Position 2 ist Tintenfisch. Wo du denkst, was wollen die mir sagen? Das heißt halt, dass an einem Vierertisch, also an Tisch 24, sitzen vier Personen, Positionen sind nummeriert, 1, 2, 3, 4 und du hast auf dem Tablett insgesamt drei unterschiedliche Essen, 2 und 4, die Positionen kriegen das Gleiche und 1 und 3 haben was Unterschiedliches. Und dann musst du das halt koordinieren. Und wenn man sich fragt, wie schafft der Kellner das oder die Kellnerin, dass du das Essen kriegst, was du bestellt hast, das schreibt er sich auf den Bon. Jeder Sitzplatz am Tisch hat eine Position. Du fängst halt an, das ist hier, wir sitzen in so einem Viererabteil, das ist 1, das 2, das 3 und das 4.
Ich habe auch mal gekellert, kenne ich das so ein kleines bisschen, war auf einem anderen Niveau, aber das Studiezeit.
Siehst du, und ich zum Beispiel kann es mir bis heute nicht merken. Ich kann mir bis heute die Positionsnummer nicht merken. Ich gucke aufs Besteck und wenn ich zum Beispiel sehe, beim Kaviargang haben wir so ein buntes Plastikbesteck, dann weiß ich mal, der kriegt Kaviar. Und wenn nicht, frage ich.
Das heißt, du wärst schon mal kein Kellner geworden?
Ich bin nicht gut als Kellner. Ich bin viel zu autoritär in meiner Meinungsbildung. Das heißt, wenn mich jemand fragt, was würden Sie essen, dann sage ich es ihm gerne, dann will ich auch, dass er es nimmt. Der Kellner und die Kellnerin sind Entertainer. Als Koch oder Köchin bist du einer, der produziert. Du realisierst das Handwerk. Das ist auch das Problem, wenn du dieses Küche-Service-Thema hast. Ne? Sind zwei völlig unterschiedliche Menschentypen. Die einen labern ganz, ganz viel und freuen sich, mit anderen zusammen zu sein und bla bla
zu machen. Du freust dich nicht so sehr mit anderen
und laberst nicht so viel. Ich liebe Stille wie nichts anderes, vor allen Dingen bei der Arbeit. Und die Meinung anderer ist für mich eher sekundär.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Was würdest du sagen, wann begeistert dich ein Gericht so richtig? Gibt es da irgendwie auch ein Standardmuster, wo du sagst, das und das muss ein gutes Gericht
haben? Du meinst für mich selber
haben?
Oder wenn ich essen gehe? Das sind zwei völlig unterschiedliche Seiten. Ja. Also grundsätzlich, ich habe extrem viel Spaß daran, wenn ich überrascht werde. Mhm. Aber ich bin kein Experimentierer. Also wenn mir einer um die Ecke kommt und sagt, du musst unbedingt das Schlumpfeis mit Nougat probieren, dann denke ich mir schon, kotzi, wirk, blau und braun sind zwei Farbwelten, die kriege ich nicht zusammen. Und wenn dann einer kommt und sagt, oh, da gibt es ein Zitronengras-Sorbet und dazu aber ein wunderbares Ricotta ist Puma. Dann denke ich mir, oh, das könnte hinhauen. So die Leichtigkeit eines Wölkchens und dann die Duftigkeit eines Zitronengrases. Es könnte sein wie ein nicht ganz wolkenfreier Tag in Phuket. Aber das sind halt Assoziationen. Und dann isst du es und manchmal haut es hin oder nicht. Wenn ich begeistert bin, dann ist es meistens so, dass das Hirn abschaltet. Ich sehe eigentlich gar nicht mehr. Also ich habe zwar offene Augen, aber ich habe dann so innere Bilder, Assoziationen. Und bei The Taste kann ich das immer ganz gut leben, weil ich eben mein kleines Plätzchen habe. Dann kommt der Löffel, dann kann ich mir den in den Mund schieben. Und wenn ich dann merke, was da für Bilderwelten kommen, dann erkläre ich sie. Und dann denke ich nicht mehr daran, wie ich das mache, ob ich das dezidiert mache, im Kleinen oder im Großen mache. Sondern dann ist das für mich eher entscheidend, dass ich den Moment genieße und das, was ich spüre, was ich sehe, artikuliere.
Wie sieht für dich in deiner Bilderwelt ein Döner aus?
Ha, okay, das ist natürlich eine Entwicklungsphase, weil ich habe Döner schon gegessen, da warst du noch nicht mal geboren. Und da war es was anderes. Erstmal gab es das nicht so oft. Und es war so, dass die Mütter definitiv zu Hause gekocht haben. Also meiner türkischen Freunde oder meiner Freunde, die einen türkischen Hintergrund hatten. Und das Essen war immer der Hammer, wenn das gegrillt wurde. Vor allen Dingen, das Fleisch leckt mich am Arsch. Und ich bin kein Verfechter des klassischen Döners, des Yaprak-Döners. Das bedeutet der aus Rindfleisch gemacht ist. Da gibt es keine Soße dazu. Eher nur so ein bisschen Tomatenschnitz und Zwiebelschnitz. Ich bin schon Berliner, also ich liebe die zwei Soßen. Ich brauche Knoblauchsoße und scharf, okay. Und zwar viel scharf. Ich mag den Salat. Ich habe auch gar nichts gegen Chicken Döner, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Was ich nicht mag, ist, wenn Kartoffel mit dabei ist, also Pommes, weil ich...
Das kommt immer mehr, oder? Habe ich den
Eindruck? Weil das natürlich für den Wareneinsatz deutlich günstiger ist. Ne? Die Kartoffel kostet weniger, sättigt sehr, aber für mich geht Brot und Kartoffel nicht. Das ist wie Reis und Nudeln. Das hat Gott für mich nicht gemacht. Da bist du sofort satt und ich esse das ja nicht, um
satt zu
werden.
Gibt es bei dir im Restaurant auch nicht, ne?
Gottes Willen, auch in keinem Restaurant. Also zwei Sättigungsbeilagen gleichzeitig ist absoluter Frevel.
Wo gibt es den besten Döner?
Es gibt mehrere. Also ich mag Superhahn sehr gerne in der Kantstraße, weil bei dem gehe ich seit über 30 Jahren essen. Und ich mag ihn natürlich dann einfach auch sehr, sehr gerne. Und der hat eine ordentliche Schärfe. Die Würze ist super. Und ich darf ihm halt auch sagen, hör mal, für mich nur Hühnchenfleisch, lass mal da die frittierten Kartoffelstäbchen weg. Ich kenne Tarik, dem Mustafas Gemüsekebab gehört, halt schon sehr, sehr lange. Und ich finde das unfassbar geil, dass der einen Laden hat, wo die Leute eben Schlange stehen wie in keiner anderen Bude.
Ist das denn wirklich der gute Döner oder ist es auch einfach verdammt gutes Marketing?
Es ist ein verdammt guter Döner mit einem noch besseren Marketing. Aber der Döner ist gleiche Level wie Superhahn und die beiden sind es eigentlich. Die finde ich schon sehr geil. Da schicke ich auch Gäste hin oder befreundete Kochkollegen, die nach Berlin kommen.
Wie wichtig ist denn das Marketing mittlerweile in der ganzen Kochlandschaft?
Ich glaube, das Marketing für egal, was du machst, einfach entscheidend ist. Das hilft nichts, wenn du Gutes tust oder etwas Gutes realisierst, ein gutes Restaurant hast und du kriegst das nicht auf die Straße. Ne? Marketing ist das A und O und bei mir kam das eher tatsächlich, wie soll ich das sagen, mehr oder minder erzwungen, auch meine Lebensgeschichte zu erzählen, weil wo ich 2007 Koch des Jahres geworden bin, waren die Inhaber des Swiss Hotels damals am Kudamm so nett und die hatten so eine riesige Werbewand draußen, meine Fratze da hinzujagen und mir zu gratulieren und dann hat die Bild-Zeitung und die BZ hat das auch auf dem Cover gebracht und daraufhin haben sich halt ein paar junge oder damals junge Menschen aus meiner Jugend gemeldet, die nicht so gute Erinnerungen an mich hatten, völlig zu Recht, und dann bin ich damit konfrontiert worden, dann hieß es so, was war das denn? Was hast du denn da gemacht? Ne? Und wenn wir jetzt hier die Sonnenseite beleuchten und sagen, einer der besten Köche in Deutschland, dann wollen wir auch die Schattenseite natürlich rausholen, was ist da los? Und ich war damals im Urlaub auf Mallorca und dann ist das Team um die Nicola Pohl von Bild am Sonntag eingeflogen und hat ein Interview gemacht und das war für mich vielleicht sogar die wichtigste psychiatrische Nummer meines Lebens, weil ich mir da das erste Mal nach Jahrzehnten wieder bewusst geworden bin, was mein Vater mir angetan hat, weil ich das natürlich auch vergraben habe und nicht drüber gesprochen habe und ich selber auch...
Vielleicht müssen wir uns einmal nur ganz kurz, falls es irgendjemand nicht weiß, was da die Geschichte war, der hat dich einfach komplett verprügelt.
Der hat mich
Vater.
Zwischen meinem 9. und 12. Lebensjahr völlig grundlos geschlagen. Er hat meine Stiefmütter nie geschlagen, also nie, dass ich das mitgekriegt hätte, aber mich in einem Ausmaß, was halt, ich war in einer Intensivstation, ich habe aus den Augen geblutet, aus den Ohren, ich habe innere Blutungen gehabt, ich habe Knochenbrüche gehabt. Rausgekommen ist es ganz am Schluss dann, weil ich zur Schwimmstunde gegangen bin und der hatte mich mit dem Kochlöffel verprügelt und der ganze Rücken und die ganzen Beine hinten waren halt, also wenn du mit dem Kochlöffel richtig zuschlägst, dann bleibt so ein violetter Ring. Es sieht so aus, als hätten 100 Oktopusse an dir geklebt. Und dann hat meine Lehrerin angefangen zu flennen, hat die Bullen gerufen und er wurde damit konfrontiert. Ist aber nicht wirklich was passiert. Ich bin dann wieder halt, was sowieso die ganzen Jahre war, immer mal ein halbes Jahr bei ihm, bis er die nächste Frau am Start hatte, dann wieder zu meiner Mutter, so ein Hin und Her. Und da ist mir halt nochmal bewusst geworden, dass er als Täter mich zum Opfer gemacht hat und ich dann in dem Moment, wo ich mich wehren konnte, so mit ab 12, 12,5 ging das und dann auch ihn zurückgeschlagen und umgeboxt habe, dass ich dann eben zum Täter geworden bin. Und
bei den 36 Boys.
Die kamen erst später, oder? Die kamen erst dann so mit 15, aber dazwischen war ich dann auch schon gewalttätig. Ich habe mir einfach Menschen im Umfeld gesucht, die genauso Lust hatten wie ich, ihre Wut, ihren Hass loszuwerden.
Wie lernt man dann kein Arschloch mehr zu sein?
Also wie das andere lernen, weiß ich nicht. Bei mir hat es sehr lange gedauert. Ich habe Momente einfach gehabt, in denen ich die Reflexion von Menschen aus meinem allerengsten Umfeld gekriegt habe. So der Moment, wo ich es gemerkt habe, ich habe zwei Cousins, die ich seitdem nie wieder gesehen habe. Der eine ist ein Jahr älter gewesen, also ich muss 17 gewesen sein, der ist 18 geworden, hat mich nicht zu seinem Geburtstag eingeladen, weil ich eben damals mit den 36 Boys verbandelt war und er das abgelehnt hat und dann bin ich da raus, indem ich die Ausbildung begonnen habe und die war in Dahlem. Dann war ich in der Küche, gerade am Anfang meiner Karriere als Chef, ein richtiges Arschloch, weil ich den Stress und den Druck nicht handeln konnte und auf andere übertragen habe, die beleidigt habe, dass sie unfähig sind. Dabei war es meine Unfähigkeit, das eben alles zu handeln. Und dann zum einen Marianne, die damals schon an meiner Seite war und dann halt gesagt, du musst was machen, so kannst du mit den Leuten nicht umgehen. Und dann halt tausende Stunden von Psychotherapie. Ne? Also erstmal die Ursachen rauskriegen, dann sich klar und bewusst werden, woher kommt der Stress, wie kann ich den verhindern, in der Küche zum Beispiel zu sagen, nein, ich kann nicht für 150 Leute am Abend kochen, wir haben nur die Kapazität für 120. Und wenn du das
Grenzen
eben
als
klar, logisch, nein sagen, Grenzen ziehen. Mhm. Und dann musst du halt deinem Vorgesetzten sagen, es geht nicht. Und wenn er sagt, dann bist du hier der Falsche, dann gehst du. Ja, und das war für mich immer entscheidend. Also ich kann bis heute auch Menschen nicht verstehen, die an einem Arbeitsplatz ausharren, an dem sie sich unwohl fühlen. Ich würde sofort gehen. Ich würde mir nie Gedanken darüber machen, ob ich eine Perspektive habe oder ob ich als Mitarbeiter ein Recht oder sowas habe, sondern für mich ist das A und O, dass ich mich gut fühle.
Wenn wir gerade noch mal einen Moment zu diesen 36 Boys gehen, Kreuzberger Gang, du warst der einzige Deutsch, vor allem türkische Kids, die da unterwegs waren, alles so ein bisschen verlorene Kids, die aggressiv wurden, kann man das so ein bisschen gewalttätig
machen? Nee, gar nicht. Also Nein? Wir waren nicht verloren, keiner von uns war verloren, sondern wir haben natürlich unseren Platz in der Gesellschaft gesucht und wir dürfen eben nicht vergessen, was gerne ignoriert wird, wir haben als Deutschland nicht integriert. Wir haben die Menschen nicht an die Hand genommen, wir haben ihnen nicht gezeigt, wie groß, auch heute ja nicht, das große Problem, wie großartig unser Land ist, wie demokratisch wir sind, dass wir hier alle auf einem Level leben. Und du hast vorhin das Thema Mann, Frau aufgemacht, was es für mich eben nicht gibt, sondern wir sind alle Menschen. Das bedeutet aber auch, wir müssen uns alle respektieren. Und wer hierher kommt und die Unterschiede nicht respektiert, bei dem muss ich auch ganz klar sagen, der hat für mich keine Berechtigung, hier zu leben. Ich möchte nicht, dass meine Frau die Ansage kriegt, sich zu verschleiern oder einen längeren Rock zu tragen. Ich möchte nicht, dass Menschen anderer Religionen, egal welcher, hier das Gefühl haben, dass sie diskriminiert werden. Wir haben alle ein Recht, hier zu leben, miteinander, und zwar friedlich. Wir können uns demokratisch streiten. Das finde ich ist auch völlig legitim. Deswegen bin ich auch gegen Cancel Culture. Ich finde, wir sollten weder extrem links noch extrem rechts canceln, sondern wir sollten mit ihnen reden, um ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder zu Positionen zurückzukehren, die in der Mitte sind.
Wenn du sagst, wir haben schon damals nicht richtig integriert, wie hast du jetzt zum Beispiel letztes Jahr auf diese ganzen Schwimmbadrandale geguckt, wo sich die Jugendgangs alle gegenseitig irgendwie die Köpfe eingeschlagen haben, die ganze Nation hat darüber diskutiert, wie man jetzt diese Gewalt eindämmen kann. Hast du dich da in den Jugendlichen wiedergesehen? Oder wie guckst du da drauf?
Ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht wie viel, 5 oder 6, gab es im Tagesspiegel ein Interview mit mir im Prinzenbad. Und da war der Beauftragte für alle Bäder. Und der war früher Bademeister im Prinzenbad, wo wir als Jugendliche dahin gegangen sind. Und ich habe den gesehen und ich wusste, der hat mir mal eine Schelle verpasst. Und zwar völlig zu Recht.
Ernsthaft?
Ja, ja, logisch.
Und hast du es ihm gesagt?
Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ich kann mich an dich erinnern. Du warst doch der einzige Deutsche, der da mit den Türken rum. Klar, ich weiß noch. Du warst, aber der hat halt damals tatsächlich noch Schellen ausgeteilt. Das hat funktioniert. Und wir haben immer Scheiße gebaut. Ne? Wir waren immer schuld. Das muss man ganz klar sagen. Das Gleiche gilt übrigens auch im Miteinander mit der Polizei, die ich heute sehr, sehr schätze, sehr respektiere. Aber damals auch gar nicht begriffen habe, warum sie mein Feind war, weil halt die anderen gesagt haben, die sind doof. ich komme auf das Prinzenbad zurück. Also es war so, dass er dann gesagt hat, weißt du, heute haben meine Bademeister und Bademeisterin ein Problem. Wenn sie einen Achtjährigen, der beschimpft sie aufs Übelste, Hurensohn, Fotze. Und wenn sie den dann nur am Öhrchen packen, kommen die Eltern an und zeigen ihn an und er ist am Arsch. Und dann hat er gesagt, das steht in keiner Relation. Wir können das überhaupt gar nicht mehr handeln. Und für mich ist das ganz, ganz klar natürlich, das kann nicht sein. Aber es hat was damit zu tun, dass wir in diesem Land das Gewaltmonopol nicht mehr beim Staat verorten. Und wenn der Staat sich nicht durchsetzen kann und in Berlin du diesen Umkehrschluss hattest, dass jetzt die Polizei beweisen muss, dass sie niemandem was getan hat, das ist ja schon per se eine Unterstellung. Und da kann ich nur aus meiner Historie sagen, ja, die haben uns manchmal gegängelt. Aber ich verstand es, weil wir sie auch echt provoziert haben. Und ich habe aufgehört, Steine zu werfen und mich mit den Bullen zu messen am 1. Mai, da muss ich so 15, 16 gewesen sein, wo sie dann die bayerischen Bullen geholt haben und die haben einfach den Knüppel gehabt. Die kamen für den sportlichen Wettbewerb, den haben sie aber sowas von eindeutig gewonnen, dass danach klar war, die Straße gehört den Bullen und das war auch richtig und gut so. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, wir müssen heute wieder dahin kommen, dass alle niedergeknüppelt werden, aber wir müssen dahin kommen, dass ein Krankenwagen, ein Feuerwehrwagen und ein Polizeiwagen nicht angegriffen werden darf. Und wenn, muss es dermaßen drakonische Strafen geben, dass du es spürst. Und das ist das große Problem. Ich bin selber durch und durch Liberaler der liberalen Grundordnung, dass wir eben versuchen, die Selbstbestimmtheit der Menschen und deren Intelligenz vorauszuahnen. Wir haben aber mittlerweile Menschen hier, die über diese Intelligenz nicht verfügen. Und da muss man ganz klar sagen, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir mit drakonischen Strafen reagieren. Und wenn ich da nach Singapur gucke, dann werde ich zwar von Menschen, die ich sehr gerne habe, angefeindet, die sagen, da gibt es auch die Todesstrafe und so. Und da kostet auf dem Boden spucken 500 Euro. Aber dann frage ich dich, willst du jemanden haben, der zu dir nach Hause kommt und auf den Boden spuckt? Ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Also warum zur Hölle machst du das?
Also würdest du auf den Boden spucken 500 Euro auch in Berlin einführen?
Finde ich fantastisch.
Glaubst du, Strafen ist da, also es ist ja immer so ein bisschen die Debatte, ne? So auf der einen Seite harte Hand, nenne ich es mal, harter Staat und auf der anderen Seite die Frage, wie kann man eigentlich auch präventiv an sowas rangehen, damit das überhaupt nicht passiert?
Ich lebe nicht im Traumschloss, weißt du, ich lebe in der Realität. Ich habe immer noch das Restaurant, haben wir in Kreuzberg. Und ich bin auf vielen Orten auf diesem Planeten. Ich habe in den letzten 5 Jahren jedes Jahr 5 Kontinente bereist. Ich weiß, wie die Realität aussieht. Weißt du, ich bin nicht weit davon. Kennst du die 2 sichersten Orte auf diesem Planeten? Singapur und Dubai. Beide Orte haben etwas gemeinsam. Ja, sie sind keine Demokratien. Aber es sind ganz klare und wirklich auch drakonische Strafen und das funktioniert. Und die verbinden dort Kulturen der ganzen Welt. Das sind wirkliche Melting Pots. Und da kommen eben Menschen auch hin mit einem sehr niedrigen Bildungsniveau, die nur verstehen, dass Strafe eine richtige Strafe ist, wenn sie wehtut. Hier lachen sie darüber. Menschen, die aus Ländern kommen, wo Krieg war, für die ist doch unser Gefängnis in dem Sinn keine Strafe. Ich möchte das nicht pauschalisieren, sondern wir müssen doch einfach mal verstehen, dass wir mit anderer Sozialisierung groß geworden sind. Wir geben aber eben auch jedem Mensch die Hand, egal welches Geschlecht er hat. Das funktioniert da nicht. Und ich möchte eben auch nicht, dass solche Gespräche wie die, die wir jetzt führen, zum Beispiel gleich abgeschoben werden in, ach, das sind ja AfD-Themen oder so. Nein. Ich weiß, dass ich seit Jahrzehnten Gelb-Rot wähle. Das ist meine politische Definition. Und ich möchte aber auch, dass wir verstehen, dass wir unseren Kindern und allgemein, vor allen Dingen noch viel wichtiger, Feuerwehr, Krankenwagen und Polizisten, ein würdiges Leben geben. Und das haben sie im Moment nicht. Die müssen noch in Berlin, wenn du an Silvester arbeiten musst, hast du einen Leidensdruck, der unglaublich ist. Und wenn man nicht nur die Bilder sieht, dann muss man sich das mal in der Realität angucken. Und da denkst du tatsächlich in einigen Stadtvierteln, dass du im Krieg bist.
Das heißt, Prävention, glaubst du, funktioniert auch einfach nicht. Also ich sag mal so, dem Tim Rau von damals, wenn da jetzt irgendwie ein Sozialarbeiter um die Ecke gekommen wäre.
Guck dir die Prävention in den nordischen Staaten an. Schweden, Norwegen und Dänemark. Die haben im Moment eine dermaßen Problematik mit Banden, die aus Migrationshintergrund sind. Und zwar mit einer Gewalttätigkeit. Dagegen verblassen die 36 Boys. Dagegen waren wir kleine Mäuschen, die mit Zuckerwatte geworfen haben. Ja, und die haben das mit Prävention versucht. Die haben das mit Worten versucht. Mit Nettigkeit. Das funktioniert nicht. Deswegen sage ich ja, guck dir Singapur und Dubai an. Da werden Menschen aller Couleur, aller Herkunft, aller Traumata integriert. Aber es heißt ganz klar, wenn du hier die Polizei angreifst, bist du morgen wieder zu Hause.
Wobei, ich sag mal, mit deinem Kreuzberger Projekt, wo du...
KPC.
Das heißt KPC. Kiez und
C heißt
Perspektive und Chance.
Kids, Perspektiven und
genau.
Chancen.
Wo du Kids aus Problemvierteln im Prinzip bei dir im Sternerestaurant und auch in anderen Sternerestaurants unterbringst, um ihnen ein Praktikum zu ermöglichen, im Zweifel vielleicht dann auch eine Ausbildung. Das wäre ja aber trotzdem der andere Ansatz, nämlich zu sagen, wir holen uns Jungs, die eigentlich keine Perspektive haben und zeigen denen, hey, du kannst im Zweifel
und
alles
Mädchen,
werden.
Bitte auch.
Und Mädchen.
Nein, also da geht es darum, dass ich grundsätzlich erstmal an Schulen, wir sind da wirklich auf Kreuzberg fixiert, weil da komme ich her, da haben wir das Hauptrestaurant. Ich gehe dort an die Schulen, was natürlich sehr hilft, ist, dass ich eine Netflix-Episode habe. Das ist was sich die jungen Menschen angucken. Ne? Also kurz, knapp, bündig eine Geschichte von der Straße in den Sternehimmel. Ich spreche darüber, wie das für mich war, aufzuwachsen mit einer gewissen Perspektivlosigkeit und umgedreht zu zeigen, wie kannst du da rauskommen? Welche Möglichkeiten hast du überhaupt? Was musst du dafür leisten? Und das fängt halt damit an, dass du zum Vorstellungsgespräch die Hose nicht irgendwie auf halb Arsch hängen hast, ne? Sondern dass du den Menschen in die Augen guckst, dass du in die Hand gibst, dass du präsent bist, dass du dir auch überlegst, was willst du überhaupt? Und das ist was aber bei vielen, die eben aus sozial schwachen Familien kommen, eine Herausforderung ist, weil entweder sich die Eltern nicht drum kümmern können, weil sie auch viel arbeiten müssen, weil das volatile Verhältnisse sind, Mama ist mal weg, Papa ist mal weg, da ist wenig Geld, dass die überhaupt gar nicht wissen, was da draußen auf sie wartet und wie großartig das Leben sein kann und dass sie eben mit 15, 16, wenn die Schule zu Ende ist, sie ihr Leben selber bestimmen können. Das sagt ihnen keiner. Das bringt dir ja die Schule nicht bei. Die Schule bringt dir bei, wie du einen Dreisatz machst. Das ist ganz süß. Aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass das 10. Schuljahr nicht mit irgendwelchen beschissenen Abschlussarbeiten ist, sondern dass dir beigebracht wird, wie kriege ich eine eigene Wohnung? Welche Versicherungen muss ich bezahlen? Welche Möglichkeiten habe ich? Oh, ich muss 50 Jahre jetzt mindestens, wahrscheinlich sogar 55 Jahre arbeiten. Also das heißt, das kommt auf mich zu, weil es eben viele Familien gibt, wo dir das nicht beigebracht wird. Bei mir war ich durch das Hin und Her mit Mama und Papa und die auch wirklich keine guten Eltern waren. Ich wusste das nicht. Meine Großeltern haben davon etwas übernommen, aber die waren natürlich auch für mich ein Stück weit weg. Ich habe dann erst so mit 19, 20 begriffen, was mein Opa mir sagen wollte. Aber mit 16, null, also gar nichts. Da habe ich überhaupt gar nicht realisiert, was er aussagen will. Und da würde ich mir wünschen, dass die Schule doch mehr auch eine Vorbereitung fürs Leben ist.
Wenn du so ein bisschen zurückguckst, wie stolz bist du auf dich und deinen Weg, den du gegangen bist?
Stolz ist kaum was ich für mich selber empfinde. Ich habe manchmal Momente, in denen ich sehr rührselig bin. Es sind sehr kurze Momente. Ich brauche auch Visualisierung. Ich habe also keine Tattoos oder so, aber ich habe materielle Dinge, die mich daran erinnern, wie glücklich ich bin, wie großartig mein Leben geworden ist. Ich habe eine Uhr, wo drauf steht The World's 50 Best, wo ich einfach realisiere,
50 besten Restaurants der Welt.
Ich habe es zu den 50 besten Köchen und Köchinnen auf diesem Planeten geschafft. Da läuft es mir dann wirklich noch ein bisschen manchmal den Rücken runter, aber stolz bin ich eher, wenn ich sehe, dass zum Beispiel die Mitarbeiter was erreichen, die Menschen um mich herum dann und ich halt weiß, ich bin ihr Freund. Es hat mich Jahrzehnte gekostet, um mich überhaupt zu freuen. Und ich freue mich meistens nie länger als 10 Sekunden. Dann setz sofort ein, lass jetzt nicht nach. Wehe, du trinkst jetzt ein Glas. Wehe, du glaubst, du kannst heute Abend Party machen. Morgen Mittag warten schon wieder die Gäste und morgen Abend die anderen. Und dann musst du drehen, dann musst du dahin. Die Erwartungshaltung, die ich an mich selber habe, ist sehr, sehr groß. Ich lerne jetzt gerade, mir zuzugestehen, freie Zeit zu nehmen. Und in dieser freien Zeit nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich nicht genug arbeite.
Wie lange ist deine freie Zeit?
Naja, also...
Wie du dir so zugestehst?
In einer Woche.
Woche, Monat, weiß nicht, in welchen Rhythmen du dir
nimmst. Naja, in einer Woche würde ich jetzt mal sagen, sind das so zwischen 6 und 10 Stunden.
Und was machst du mit dieser Zeit?
Ich versuche halt, Ruhe zu finden. Also das heißt, Stille zu denken, das ist für mich ganz wichtig. Über mich selber nachzudenken, was habe ich geleistet, das mache ich aber eigentlich in den Momenten, in denen ich schon arbeite, dann war das heute gut genug, was hättest du besser machen können, wie hättest du das noch effizienter machen können.
Aber was willst du noch erreichen, wenn du immer darüber nachdenkst, was du noch besser machen könntest? Ich meine, wenn man sich deine Liste anguckt, da ist ja eigentlich schon...
Das hat mich nie interessiert. Ich bin leider niemand, der in der Vergangenheit und in der Zukunft lebt. Ich lebe immer im Hier und Jetzt. Ich vergesse ganz viel zum Beispiel. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich für Auszeichnungen habe, kann ich dir eventuell die letzten 2 nennen, wenn es hochkommt. Das ist für mich nicht relevant. Ich sehe halt, ich habe für mich mir wirklich richtig eingepaukt, zusammen mit dieser Disziplin, mit den Leitplanken, die mich gerade anfühlen. Der nächste Gast ist immer der Wichtigste.
Wenn du in dieser Reflexionsphase sozusagen drin bist, hast du mal reflektiert, wie wichtig Berlin für deine Identität und das, was du geworden bist,
sind ist meine Wurzeln. Ohne Berlin hätte ich so nicht sein können. Ohne Berlin hätte ich nie die Möglichkeiten gehabt, auch nie die Freiheit. Ich habe auch Restaurants außerhalb von Berlin geführt, gemanagt. Ich habe auch versucht, außerhalb von Berlin zu arbeiten. Das war immer so semi-geil. Berlin bin ich. Ich bin eben genau das, was Berlin ausmacht. Vibrierend, einzigartig, in keine Schublade passend. Und ich bin auch viel altes Berlin. Ich habe viele Werte, die eben weit über die 2000er oder 1900er zurückgehen. Und die prägen mich. Und das finde ich ist auch sehr, sehr gut, weil es eben Werte sind, die Jahrhunderte überdauern können und die mich auch glücklich machen. Also ich habe so einen Hang zum Buddhistischen, wenn ich überhaupt was Religiöses habe. Aber da meint es das Buddhistische vor allen Dingen Karma, dieses Ausgleichende, nicht nur nehmen, nicht nur geben, sondern Ausgleich finden. Und wenn du eben diese 13 preußischen Tugenden nimmst, dann merkst du sehr schnell, die wirken zwar sehr verkniffen, sie wirken auch sehr konservativ, aber auf der anderen Seite ist es doch das, wonach wir alle streben. Wir wollen Treue haben, also wir wollen auch in der Partnerschaft Treue, wir wollen, Treue ist ja auch Loyalität im Miteinander haben, authentisch sein, also das heißt sich nicht verstellen, nicht fake sein. Das sind auch sehr, sehr aktuelle Themen, die dabei sind, eben nicht zu bescheißen, nicht zu betrügen. Das sind Sachen, mit denen ich eben groß geworden bin. Ich bin mir auch sicher, dass ich ein sehr, sehr guter Krimineller geworden wäre, weil ich eben ein Überlebender bin. Das ist so eine Thematik, die für mich auch ganz wichtig ist. Ich habe gelernt, was nicht angenehm war, aber wenn du ein Scheidungskind bist, versuchst du natürlich mit Mama und mit Papa zu funktionieren. Du versuchst dich bei den Psychologen und Psychiatern irgendwie durchzukriegen. Du bist immer wieder vor Gericht und versuchst einen Weg zu finden. Und das prägt. Deswegen bin ich mit der Pandemie so gut klargekommen, weil für mich bedeutet hat, ich muss überleben. Das stand gar nicht zur Debatte, also nichts zu machen oder zu warten, bis, also was ich so ganz witzig finde, das bin ich eben gar nicht, bis der Staat kommt oder damals Mama Merkel, die uns dann sagt, was wir machen sollen. So ein Bullshit. Ich meine, ich habe in Asien Anfang der 2000er gearbeitet. Ich wusste ganz genau und das war für mich absolut klar und dezidiert, dass wenn du krank bist, dann trägst du in Asien eine Maske. Und diese Maske trägst du, um eben andere nicht anzustecken. Und da geht es nicht um irgendeinen Humbug. Und wo die dann erzählt haben, nee, sie müssen keine Masken tragen, habe ich gesagt, das liegt nur daran, dass die Pfeifen es nicht geschafft haben, eben welche zu kaufen. Dafür haben sie dann ja Milliarden ausgegeben. Sondern natürlich bin ich dann sofort zu meiner Schneiderin gegangen und gesagt, ey, ich brauche Masken von dir. Wir haben mit Stoff angefangen, weil die anderen ja auch nicht zu kaufen waren, haben dann noch Isolierungen reinnähen lassen, haben halt für unsere Mitarbeiter und für uns Masken genäht, damit wir uns selber geschützt haben, bis wir eben geimpft waren.
Jetzt wird dein Leben mutmaßlich verfilmt von einem guten Freund von dir, hört man, Kida Ramadan.
Du mal nickst. Sehen. Nee, also wenn also Kida und ich sind uns eben schon als Jugendliche über den Weg gelaufen. Er ist aber 2-3 Jahre jünger als ich. Das heißt, wir sind ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander aufgewachsen. Ich auf der einen Seite vom Görlitzer Park, er auf dem anderen. Wir waren auf der letzten, für uns letzten Schule, bevor wir die verlassen haben, der Hector-Petersen-Oberschule. Und Kida kennt eben das Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Kida weiß ganz genau, auch wie ich war. Der hat mich auch in der Schule erlebt. Und es gab schon mehrere Produktionsfirmen, die meine Geschichte verfilmen wollten und die daraus vielleicht irgendeine Schnulze machen wollen oder so. So, ach schön, das ist gut. Das ist eben mein Leben nicht. Mein Leben ist hart. Ich bin selber auch hart, vor allen Dingen zu mir selber im allerersten Schritt. Und das Wichtige und Entscheidende für mich ist, dass es authentisch rüberkommt. Und das mit der Idee, dass Freddy Lau die Hauptrolle übernimmt und mich spielt.
War das deine Idee oder war das?
Nein, um Gottes Willen. Also meine Ideen sind bei sowas sehr begrenzt. Aber die beiden sind ja beste Kumpels. Und Freddy ist halt jemand, der im Ruhrpott auch mit einer gewissen Härte groß geworden ist und der das spüren kann. Und leider ist dann die Pandemie dazwischen gekommen, dann die Kinos nicht mehr das Theater Nummer 1 gewesen. Wenn, dann hoffe ich, dass es im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr realisiert wird. Aber es wird nur Kida machen. Kein anderer braucht da um die Ecke kommen und sagen, ich würde gerne. Das habe ich ihm versprochen. Und ich mag Kida sehr gerne, weil ich natürlich auch in ihm ganz viel spüre und sehe, was damals war. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er so erfolgreich geworden ist mit dem, was er macht. Er hat natürlich auch andere Schlagzeilen, die er produziert. Da muss man dann aber auch immer gucken, wie viel davon wird halt medial hochgespielt und wie viel entspricht der Realität. Ich finde das ganz spannend, wenn du Einblick in beide Seiten hast, wie bei mir das ist, weil dann weißt du auch, und das ist, glaube ich, was viele Menschen eben unter- und überschätzen. Manche Dinge werden schon auf eine sehr große Leinwand transportiert, die sich dann in der Realität als viel, viel kleiner herausstellen.
Welches Genre ist der Film, der am Ende dein Leben erzählt?
ich hoffe, dass es mehr dokumentativ als fiktional ist, weil ich kein großer Freund von fiktionalen Sachen bin. Man muss dann natürlich auch immer realisieren, dass, also das Buch habe ich ja erzählt und Stefan Adria hat es geschrieben. Wenn ich mir die Netflix-Episode über mich angucke, da gab es halt eine Regisseurin, die ein Bild von einem jungen preußischen Deutschen gezeigt hat, so wie sie das sieht, mit all ihrem auch familiären Hintergrund. Und da fehlt mir viel. Da fehlen mir die vielen Menschen, die mich begleitet haben. Marie zum Beispiel ist nicht dabei. Katharina, meine Frau, ist nicht dabei. Sie hat meinen Großvater 1,5 Stunden interviewt, der nicht vorkommt. Die ganzen Mitarbeiter um uns herum. Philipp und mein Küchendirektor, der seit 12 Jahren da ist. Leon, 11 Jahre Küchenchef. Raphael, 11 Jahre Restaurantmanager. Die spielen alle keine Rolle. Und das wirkt so, als wäre ich derjenige. Aber es ist nur meine Fresse. Es ist nur mein Name, der irgendwo dran prangt. Ich selber nehme mich und habe mich noch nie so ernst genommen. Ich habe noch nie Star-Allüren gehabt, weil ich das auch nicht bin. Ich bin Handwerker, ich mache das, was mich glücklich macht. Ich bin unfassbar dankbar, welche Möglichkeiten ich heute habe, weil man ganz klar sagen muss, das, was du eben als Koch verdienen kannst, ist das eine. Das, was du im Fernsehen verdienst, ist eine ganz andere Welt und ich lebe ein unfassbar privilegiertes Leben.
Ich habe das irgendwann mal 2016, weil du gerade privilegiertes Leben sagst, mal den Satz gesagt, ich habe gerade gelernt, dass
wir
sind wieder da.
Aber echt jetzt?
Wir brechen jetzt nicht direkt ab.
Das war aber eine schnelle Stunde.
Auf jeden Fall hast du da den Satz irgendwie gesagt, dass du festgestellt hast, dass andere etwas haben, was sich Leben nennt, so oder so sinngemäß. Mhm. Dann dachte ich, oh, um Gottes Willen, der arme Kerl hatte jetzt die ersten, weiß ich nicht, 40 Jahre seines Lebens kein Leben.
Nein, ich habe das gelebt, aber ich habe es anders definiert. Die meisten definieren ja Leben so, dass sie eine Arbeit haben und dann ein Privatleben haben. Das war für mich eben nicht primär das Wichtigste, sondern für mich war halt Leben zu arbeiten. Damit identifiziere ich mich auch. Aber das hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, auch rauszufinden, wer bin ich. Weißt du, ich kann auf jedem Teller, den ich mache, jedes Gericht, was ich kreiere, das bin ich.
Sag mal in einem Satz, wer ist Tim Raue? Wenn jemand fragt, der noch nie von diesem Namen gehört hat und du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so, ihm zu sagen, Tim Raue ist, was sagst du dem?
Tim Raue ist preußisch-blau und Tim Raue ist Wasabi-Kaisergranat. Er ist frittiert, er ist knusprig, er ist in einer fettigen Wasabi-Mayonnaise eingeölt. Er hat Süße, Säure, Schärfe, Temperatur, Textur. Er macht Spaß, er ist Hausmusik, er ist Farben, er ist gesellschaftliche Mauern niederreißen und auch kulinarische, um wirklich Freude, Spaß und Leidenschaft an den Gaumen zu bringen.
Das wäre jetzt fast schon das ideale Schlusswort, aber ich habe noch 2 Fragen, die ich unbedingt stellen will.
Dann musst du es umschneiden.
Pass auf, eine Frage, nämlich, ja. Ich habe gesehen, dass, glaube ich, der teuerste Wein bei euch 16.500 Euro kostet, richtig? Da habe ich mich arg gefragt, wie oft wird dieser Wein bestellt? Erste Frage.
Und die zweite?
Und die zweite Frage ist, was war der teuerste Wein, den du je getrunken hast?
Also der Marktpreis für diesen Wein, es ist ein La Romane Conti von der Domaine de la Romane Conti, ist im Moment eher bei 18.000 bis 19.000 Euro, wenn man überhaupt eine Flasche kriegt und sie versteigert. Ja, Gäste haben diesen Wein schon bei uns getrunken, weil es auch Jahrgänge gibt, die so großartig sind, dass sie mittlerweile über 35.000 oder 40.000 Euro kosten. Den besten und auch teuersten Wein, den ich je in meinem Leben trinken durfte. Ich habe nur einen ganz kleinen Schluck gekriegt, aber es war 1811 Chateau Yquem. Das ist ein Sauternes-Süßwein aus Frankreich.
Also der ist dann auch aus 1811
aus dem Jahr. Der ist von 1811, aus dem Kometenjahr. Und die Flasche, also die letzte Flasche, die davon versteigert wurde vor ein paar Jahren, hat 280.000 US-Dollar gekostet. Und der Wein war so, dass in dem Moment, wo er meine Zunge und dann meinen Gaumen berührt hat, haben sich meine Augen geschlossen und ich hatte das Gefühl, ich bin ein Astronaut. Ich war Millionen Kilometer von der Erde entfernt und habe sie gesehen. Ich habe sowas noch nie geschmeckt. Es war ein Spiel aus Süße, Säure, Länge, Fülle. Es hat jede Papille meines Mundes ausgekleidet. Es hat meine Seele umarmt. Es hat meinen Geist einfach inspiriert und motiviert. Es war Wahnsinn. Es war der pure Wahnsinn.
Ich frage mich die ganze Zeit, wenn ich den trinken würde, ob ich das auch so schmecken würde. Wahrscheinlich nicht.
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass ich hypersensibel bin und alle Reize auf mich viel intensiver wirken als auf andere Menschen.
Und wo hast du diesen Wein getrunken?
Den habe ich damals getrunken in Süddeutschland.
Bei Freunden?
Bekannten.
Bekannten. Aber die letzte Frage, dann entlasse ich dich in die Freitagnacht. Wie schmeckt denn Berlin, wenn du das alles jetzt eben so mit deinen ganzen Geschmacks
Das ist schwierig, weil Berlin eben so vielschichtig ist. Ich habe mal zusammen mit Frau Tonis ein Parfum gemacht, wie riecht Berlin? Und da würden natürlich die Sarkasten unter uns sagen, Pisse, Hundekacke, kalt, feucht, abweisend. Wir haben es eben anders definiert. Wir haben das genommen, was für mich Berlin ausmacht. Vibrierend, motivierend, inspirierend, freiheitlich, demokratisch, für jeden da.
Und was heißt das auf dem Teller?
Auf dem Teller würde ich es nie definieren. Ich würde Berlin nie auf einen Teller kriegen. Berlin ist ein Gefühl. Und es ist etwas, was wir als Berliner, ob zugezogen oder hier geboren, vorleben sollten, damit die Menschen, die hierher kommen, Teil dieser Stadt werden und sie genießen und wissen, wie großartig ihre Vorzüge sind. Und wenn sie das nächste Mal wählen gehen, daran denken, Parteien zu wählen, die dieses Lebensmotto definieren und nicht ausgrenzen, nicht diskriminieren und nicht dafür sorgen wollen, dass wir gespaltet werden, sondern dass wir geeint werden.
Wenn du nicht noch was einloggen willst, würde ich an dieser Stelle sagen, das war eine Runde Berlin. Vielen Dank, Tim Raue, für das Gespräch. Es war mir eine Freude und wir sagen tschüss.
Danke, dass ich das erste Mal vollumfänglich den S-Bahn-Ring einmal durchgefahren bin.
Wir haben gar nicht viel rausgeguckt, ich weiß nicht.
Nee, gar
aber,
nicht.
Naja, aber es war trotzdem immer schön, ging schnell rum.
Viel gequatscht, wenig geglotzt.
Ja. In diesem Sinne, macht's gut.
Vielen Dank, schönes Wochenende. Tschüss.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.